Herzlich willkommen zur 194. Episode des German Gunners Podcast. Diesmal direkt vor dem Saisonstart der neuen Premier League Saison am kommenden Freitag mit bekanntlicherweise im Öffnungsspiel von Arsenal bei Crystal Palace. Wir wollen auf die kommende Saison schauen und gucken, wie Arsenal so aufgestellt ist und was wir von der Premier League allgemein in dieser Saison erwarten können. Dazu haben wir uns natürlich einen kompetenten Gast eingeladen, bekannt aus dem Podcast oder der Podcast-Serie Kick and Rush mit seinem Bruder oder auch den diversen Kommentatorenjobs zur Premier League oder auch anderen Wettbewerben. Ja, herzlich willkommen, Jogi Hebel, hallo.
Hallo, schönen guten Abend, freut mich, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, von daher kennst du das Format und wir kennen ja auch deins. Wir hatten gerade schon im Vorspann kurz gequatscht. Euer Kick and Rush für die neue Premier League Saison ist meines Wissens, glaube ich, heute oder gestern, glaube ich, rausgekommen. Ne? Also da habt ihr das Thema schon mal rundum für alle Premier League Clubs, glaube ich, erfasst. Wie ist so die Vorfreude auf die neue Saison? Ich denke mal, ihr seid ja in absoluter Vorbereitung.
Ja, genau. Also wir haben gestern, also Click and Rush, das ist der Witz quasi, dass noch ein L drin ist. Genau, wir haben quasi gestern die Saisonvorschau aufgenommen und haben natürlich alle Teams durchgepeitscht, in Anführungszeichen. Es ging 2 Stunden, echt schon sehr lange. Aber war uns natürlich ganz wichtig, einfach nicht so einzelne Teams irgendwie anzureißen oder halt so einzelne Themenkomplexe, sondern wir wollten jedem Team denselben Spot geben. Und deswegen sind wir da schon durch. Und die Vorfreude ist natürlich unglaublich. Wir hatten jetzt 2 Monate frei. Das klingt immer natürlich so lustig, aber du musst natürlich dann schon ein paar Termine wahrnehmen und so weiter und so fort. Da gibt es Vertragsverhandlungen und so weiter. Und dann geht es halt irgendwann wieder los. Und so richtig los lässt es einen ja nie. Und jetzt sind wir endlich froh, dass es wirklich wieder losgeht, Gott sei Dank.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen. So die Vorarbeit für die Saison ist natürlich auch mit einem Transferfenster, wie du schon sagst, du bist nie so wirklich raus. Wir sind ja auch dauernd, ich meine, gut, nur auf eigentlich hauptsächlich auf Arsenal natürlich bezogen, aber irgendwie, man ist immer drin, schaut, was passiert, wo sind Abgänge, Zugänge. Klar, das lässt sich sicherlich nicht vermeiden. Vielleicht vorab ein Blick auf die Premier League und dann widmen wir uns einfach mal im Detail Arsenal. Premier League, diese Saison natürlich wie alle anderen Ligen auch mit einer Unterbrechung durch die WM in Katar ich glaube November wird sie ja starten oder irgendwo in diesem Rahmen. Was erwartest du von der Premier League an sich und auch mit Blick auf diesen künstlichen Break, den es ja im Endeffekt so noch nie gab?
Naja gut, also ich meine, die Engländer sind es ja eigentlich gewohnt, muss man sagen. Wahrscheinlich haben die Engländer sogar den größten Vorteil, weil die es halt gewohnt sind, im Winter durchzuspielen. Ich glaube, das wird für die ein oder andere sonstige Nation eher ein Problem werden. Also Bundesliga, die ja lange Pause haben, Frankreich, die lange Pause haben, ich glaube, die werden eher Probleme damit haben, was die WM betrifft. Und ansonsten ist es natürlich, also da brauchen wir nicht reden. Das ist jetzt bis September, bis zu dieser ersten Länderspielpause, ist es ja verhältnismäßig normal. Ich habe gerade schon gelesen, weil ich kommentiere ja Arsenal am Freitag und habe die Mappe schon bekommen von der Premier League. Das ist der früheste Start einer Premier League Saison ever. Und ja, das sagt natürlich schon was aus. Also man versucht es so vorzuziehen, wie es irgendwie möglich geht, so weit wie möglich. Und es ist mit Sicherheit hart. Ich glaube, bis Ende dieser September Länderspielpause ist es einigermaßen normal, also einigermaßen. Ab dann wird's für alle geisteskrank, weil dann hast du wirklich jede Woche Champions League und jede Woche Europa League. Das geht wirklich komplett durch. Ich habe das mal angeschaut und ich habe letztens mit einem Kollegen telefoniert. Stell dir mal vor, eine Verletzung, die dir normalerweise so 2 Wochen kostet. Das hat dich halt normalerweise 2 Spiele gekostet. Das kostet jetzt 5 oder 6. Das ist irre. Ja? Also das wird für die Mannschaften, glaube ich, nicht einfach diese Saison.
Ja, das, ich meine, man kann ja vom Austragungsort halten, was man möchte und auch ähnliches, aber das Timing macht natürlich das Ganze wirklich sehr eng gedrückt und birgt natürlich für viele Teams und insbesondere meines Erachtens auch fürs Personal, also in Gestalt der Spieler, schon erhebliche Risiken. Ob das im unterm Strich dann nachher das wert ist, wird man dann sehen. Von der Premier League, von dem, was du bisher so beobachtet hast, Zugänge, jetzt mal Arsenal rausgelöst, wo bist du drauf gespannt? Also was ist so ein Aspekt, wo du sagst, okay, ist was, das gucke ich mir näher an, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, also das sind die 3 Stürmer, muss man schon klar sagen. Also Gabriel Jesus, Da können wir gleich noch drauf kommen wahrscheinlich. Dazu Erling Haaland natürlich und Darwin Núñez. Man merkt, also scheinbar die Premier League hat wieder Bock auf Mittelstürmer. Die großen Teams haben Bock auf Mittelstürmer. Die, die schon einen hatten, haben natürlich einen großen Vorteil. Die, die keinen haben oder die, bei denen es nicht funktioniert, wie zum Beispiel Chelsea, die sind nach wie vor auf der Suche oder überlegen sich eine B-Lösung. Aber die, die einen bekommen haben, die haben natürlich riesengroßes Glück. Und man merkt, da geht der Trend wieder hin. Große Mittelstürmer, die natürlich versuchen auch logischerweise Tore zu schießen, nach Möglichkeit. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, wer von diesen dreien sich am besten schlägt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das freut mich richtig, das zu sehen.
Ja, das erste Duell Núñez Haaland haben wir im Endeffekt ja schon indirekt gesehen am vergangenen Wochenende. Glaubst du, das ist ein Vorteil für Spieler wie Haaland, dass sie, naja, im Vergleich zu Núñez vielleicht aus einer etwas besseren Liga kommen?
Ja, ich glaube, dass der Unterschied oder dass die Eingewöhnungszeit in der Premier League ist für jeden schwierig, der da noch nicht gespielt hat. Deswegen glaube ich, haben da alle samt ihre Probleme. Ich sehe Erling Haaland insgesamt dann als den potenzialbehafteteren Spieler. Deswegen glaube ich, der wird am Ende des Tages werden wir über den mehr Schlagzeilen schreiben als über Núñez, und zwar am Ende seiner Karriere, so meine ich das. Was in dieser Saison ist, weiß ich nicht genau. Da bin ich gespannt. Ich sehe bei beiden, aber bei Gabriel Jesus genauso. Ich sehe bei allen dreien riesengroßes Potenzial, und ich kann mir eine Welt vorstellen, in der alle drei abreißen. Ich kann mir aber auch eine Welt vorstellen, in der alle drei ihre Probleme haben werden. Insofern ist das wirklich schwierig zu sagen, weil die Premier League natürlich schon anders ist als die Bundesliga, respektive die portugiesische Liga. Und da hat natürlich Gabriel Jesus, weil er die Liga halt kennt, schon mit Sicherheit den größten Vorteil.
Gut, habe ich Ressourcen, würden wir sicherlich ja gleich auch nochmal im Kontext näher betrachten. Wen siehst du vorne? Also ich würde mal tippen, wenn man Liverpool und City sagt, ist man sicherlich nicht ganz verkehrt. Wo sortierst du so die üblichen oder anderen Meisterschaftskandidaten in vielleicht realistischerweise ein?
Ja, also das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber Nordlondons Nachbar ist schon stark, das muss man echt sagen. Also wir haben es gestern auch im Podcast gesagt, die haben sich auf allen Positionen verbessert, die waren schon gut. Also ich schätze Antonio Conte über alles, professionell gesehen. Mir ist der manchmal ein bisschen zu weinerlich, das haben wir auch besprochen, weil der halt wirklich, also der kam ja bei Tottenham schon an und hat zwei Trainingseinheiten geführt und hat gesagt, hier ist alles Mist. Die haben nicht das Level und die können das nicht erreichen. Und das hat dasselbe da bei Chelsea auch gemacht die ganze Zeit. Und das ist immer so, manchmal so das Gefühl, der will sich schon mal ein Alibi schaffen, falls es nicht klappen sollte. Ich kann ja nichts dafür, weil ich habe ja schon mal. Das ist bei dem manchmal so ein bisschen schwierig. Aber der hat auch schon Momente gehabt, wo ich wirklich mich weggelacht habe mit ihm. Also der hat so, und aber professionell gesehen, ja, als Trainer ist der Top 3. Also dann die Nummer 1, 2 sind für mich klar. Also das ist Guardiola und Klopp. Und dahinter ist er. Das ist ein unfassbar guter Trainer. Er hat immer eine perfekte Organisation. Er kriegt es hin, diese Mentalität aufs Feld zu bekommen. Und die haben sich richtig gut verstärkt. Vor Tottenham muss man diese Saison, glaube ich, echt Angst haben. Das muss man echt sagen. Also das wird Arsenals größter Konkurrent dort um Rang 3. Oder um Rang 4 so. Sagen wir mal so. 3, 4 so.
Ich wollte
Mit
gerade sagen,
Chelsea.
Rang 4 würde ich ja nehmen. Also siehst du dann, wenn wir jetzt gerade bei den Spurs schon sind, Harry Kane, Bayern München war ja immer so ein Thema, was immer so angeschnitten worden ist nach dem Abgang von Lewandowski. Hältst du das für einen Transfer, der noch gegen Ende der Transferperiode hochkochen könnte?
Also ich weiß es immer, das sind ja immer so Deals dann, die haben so ein großes Volumen. Bei Bayern München, die haben ja schon was gemacht. Ob die jetzt nochmal so ein 100 Millionen, 150 Millionen Deal raushauen können, wollen, werden. Also sag mal so, ihr wisst es ja, da bin ich, in dieser Welt bin ich ja nicht alleine, sondern du hast ja auch eine Erfahrung, Schatz. Ich glaube, dass die Bayern das nicht tun werden. Also statistisch gesehen ist es ja unwahrscheinlich aus der Vergangenheit. Da ist ja jetzt schon, ist ja, was die Bayern jetzt schon gemacht haben, herausragend, auch was finanziell betrifft.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal so einen Deal raushauen. Wenn man das Geld jetzt mal auf die Seite legen, dann könnte es theoretisch schon sein. Aber ich sehe halt nicht, wie das finanziell stemmbar ist. Wenn sie da noch auf eine Idee kommen oder wirklich sagen, hey, wir gehen all in, dann könnte das theoretisch sein. Aber es ist schon, glaube ich, schwierig zu stemmen, weil Harry Kane ist natürlich jemand, Tottenham wird sich das schon bezahlen lassen. Der hat einen fetten Deal dort. Und dann kann ich mir natürlich schon auch vorstellen, dass eventuell der natürlich sagt, hey, ihr habt jetzt A, B, C, D, E, F, G gekauft, das könnte echt sein, wir spielen jetzt wieder Champions League. Vielleicht überlege ich es mir nochmal. Dass er zumindest mal bis zum Vertragsablauf dann bleibt.
Ja, vor allen Dingen, weil Bayern jetzt natürlich mit Mané auch schon einen hochkarätigen Stürmer oder Offensivspieler geholt hat. Also von daher, ja, es wäre halt insofern gut, weil natürlich Harry Kane von den Spurs weg wäre natürlich definitiv eine Schwächung des Rivalen, das muss man eindeutig so sagen. Gut, klar, Chelsea hattest du auch kurz erwähnt, wird sicherlich auch immer noch mit dabei sein und ein ordentliches Wort mitreden, auch wenn sich einige Sachen im Transferfenster scheinbar nicht so ganz ausgehen, wie man es möchte. Gucken wir vielleicht jetzt mal in der Tiefe auf unsere Mannschaft, in Anführungsstrichen. Was hältst du von den Zugängen, die wir bisher bei Arsenal verzeichnen konnten? Das ist ja durchaus gar nicht so wenig gewesen. Und von dem, was man geholt hat, unseres Erachtens eigentlich auch gezielt eingekauft.
Ja, also das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen vor Ort und ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen, die also zum Beispiel unter anderem auch mit Scouts, ja, also das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das ist so eine Mischung daraus, aber meine Meinung deckt sich damit genau. Aber ich bin sehr oft angeschrieben worden nach dem Podcast auch schon, naja, du darfst es nicht so kritisch sehen. Das sind auch Stimmen aus dem Verein, die meine Meinung teilen. Ja, also deswegen das nur mal als Disclaimer. Also, du hast zwei Positionen auf jeden Fall besetzen müssen, finde ich. Sturm, Mittelsturm. Ganz klar, Gabriel Jesus, 10 von 10. Dass du so einen Spieler bekommst, dass so ein Spieler sich für dich entscheidet, es war ja nicht so einfach, muss man ja klar sagen. Es war ja auch nicht deutlich, sondern er hat ja wirklich nochmal am Schluss überlegt, soll ich es machen? Weil natürlich Champions League, er hätte ja woanders auch noch hingehen können. Deswegen absolut 10 von 10, diesen Spieler holen zu können. Du hast den Mittelstürmer gebraucht. Das war während der letzten Saison schon klar. Und du hast es jetzt geschafft. Also super, kann man nichts sagen. Die zweite Position, die ich sehr, sehr wichtig finde, und das, wie gesagt, ist auch nicht nur meine Meinung, sondern eben auch von Leuten, die das beruflich machen, so wie ich auch, ja, aber halt auf der anderen Seite. Du brauchst einen kreativen Sechser-Achter, einen kreativen, intelligenten Sechser-Achter. Das wäre Juri Tielemans. Wenn sie den bekommen, und das liest man ja jetzt schon, dass das so gut wie sehr weit sein soll, sagen wir mal so, wenn das wirklich noch passiert, Wahnsinn, dann ist es wirklich klasse. Wenn ich mir das jetzt anschaue, was sie bis jetzt haben, dann würde ich halt sagen, okay, hätte man nicht anders anfangen können. Ich glaube einfach, dass man Tielemans wollte. Das hat am Anfang sehr, sehr gut ausgesehen. Dann hat es aber nicht funktioniert, weil Leicester sich quergestellt hat, weil vielleicht auch andere Vereine plötzlich da waren, die Interesse hatten, die dann aber wieder abgesprungen sind. Und deswegen hat sich das gezogen. Und deswegen hat man erstmal anderes Business gemacht, um breiter zu werden. Das, glaube ich, wirkt jetzt erstmal nach außen so, auch natürlich auf uns hat es so gewirkt, so quasi, warum machen die erst das? Warum machen die erst das? Das ist doch gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass hätten sie Gabriel Jesus und dann Tielemans und dann Zinchenko und dann Vieira, hätten alle gesagt, wow. So sieht's halt, finde ich, jetzt noch nicht so komplett aus, weil du hast ja auf der Linksverteidigerposition mit Tierney einen, absolut natürlich klar, der ist immer wieder mal verletzt. Deswegen würde ich mir da auch was überlegen. Finde ich eine gute Idee. Und Zinchenko kann mehrere Positionen spielen. Aber den für 35 Millionen, finde ich, der hat mir letzte Saison, ehrlich gesagt, bei City überhaupt nicht gefallen. Der war in der Schlussphase. Ich gebe mal den Tipp, das West Ham-Spiel anzusehen, wo sie 2-2 gespielt haben, oder 3-3, ich glaube 2-2, wo es nochmal richtig knapp geworden ist, als Liverpool nochmal rangekommen ist. Da hat der wirklich katastrophal gespielt. Also der hat auch schon so ein paar Böcke drinnen, wo du sagen kannst, oh, ja. Aber grundsätzlich jemand, der genau das tut, was du von ihm willst, der auch taktisch gut ausgebildet ist. Das heißt, ich kann es verstehen. 35 Millionen, das ist eine Frage, die muss sich der Verein selber beantworten. Wenn es leicht geht, mach's. Ansonsten, ja, also es ist zumindest nicht wenig Geld, sagen wir mal so.
Ja.
Und Fabio Vieira, da ist es halt so, sie haben im Endeffekt einen ähnlichen Typen im Kader mit Smith Rowe. Das ist so ein Scout hat mir mal gesagt, das ist so ein Mesut Özil-Zehner, in Anführungszeichen, ein moderner, ja, also einer, der einen Pass spielen kann, der den Pass vorm Pass spielen kann, der querlegen kann, der Tiefgang kreieren kann mit seinen Pässen, und so weiter. Und das hast du mit Smith Rowe ja eigentlich schon so ähnlich. Das heißt, wenn du den als Backup siehst oder vielleicht als Variante siehst, okay, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Achter nicht kann, Also das müsste man sehen, ob es kann, aber ich glaube nicht, dass sie ihn so sehen oder so denken. Ich tippe, dass das einfach wirklich eine Verbreiterung des Kaders ist und eine Investition in die Zukunft ist und dann kann ich es wiederum verstehen. Also hätten wir, zusammengefasst, hätten wir, und dann ein Satz machen wir noch, weil darauf sind wir auch angesprochen worden, Saliba ist ja zurückgekommen.
Ja.
Das ist ja auch quasi mehr oder minder ein Neuzugang. Da bin ich halt wirklich auch gespannt, wie das funktioniert, weil man hat ja schon gehört, das werdet ihr ja wahrscheinlich besser wissen, dass letzte Saison in der Vorbereitung, als sie ihn dann nach Marseille verliehen haben, da gab es ja durchaus Ärger mit Arteta und ihm, beziehungsweise dem Management von Saliba und Arsenal, weil er gesagt hat so quasi, hey, der hat mich nicht mal angesehen und sofort blind verliehen, obwohl er mich zuvor gelobt hat. So geht's auch wieder nicht. Also ich glaube, da ist auch, die sind sich jetzt nicht hundertprozentig grün, aber ich glaube, die sind einfach froh, dass sie einen Innenverteidiger haben, der was kann und dafür nichts zahlen müssen. Weil sie haben ja schon bezahlt dafür. Deswegen glaube ich, wird da jetzt sich so ein bisschen zusammengerauft. Man hört ja auch schon, dass die beiden sich gegenseitig loben. Aber okay, da bin ich erstmal gespannt, ob das wirklich auch dann so ein Burgfrieden ist, der bleibt oder ob das so. Aber wie gesagt, nochmal, wenn wir uns diese Transfers anschauen, Vieira, Sinchenko, Jesus, Saliba zurück, Marquinhos und Turner, okay, sind, glaube ich, jetzt nicht so mega wichtig. Aber wenn du dann sagst, du fügst einen Tielemans noch hinzu, dann ist das eine unglaublich gute Transferperiode, aber so einen brauche ich noch irgendwie. Also du mit Xhaka und Partey dann ja auch noch mit seinen rechtlichen Konsequenzen, die drohen, könnte schwierig werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
Also.
ich bin völlig bei dir. Vera sehe ich schlichtweg als Kaderverbreitung mit Blick auch jetzt mit der Belastung Europa League wieder mit dabei. Oder auch den Pokalwettbewerben, ganz klar. Also nicht als Starter oder als unmittelbarer, sag ich mal, Smith-Rowe-Konkurrent um den Startplatz. Ja, bei Tiedemanns wäre es absoluter Königstransfer, wenn man den, sag ich mal, eintüten könnte. So wie wir es betrachten, glaube ich, liegt die Thematik halt neben der Frage, konnte man sich vorher schon einigen, etc. pp., glaube ich, auch in der Frage freimachen von Gehaltsstrukturen und generieren von Transfereinnahmen vielleicht noch. Wir haben jetzt ja gestern Abgang von Bernd Leno gesehen. Ich sag mal, transfersummenmäßig ist da jetzt nicht wirklich viel bei rumgekommen. Aber natürlich, Gehaltsstruktur ist sicherlich frei geworden. Meinst du, dass das vielleicht auch so ein Punkt sein kann, dass man einfach sagt, ich muss quasi die Summen generieren, um das halt zu stemmen? Vor allen Dingen, wenn man schon 35 auch jetzt für Zinchenko ausgegeben hat und ich glaube, waren es 45 oder 50 für Jesus.
Ja. Ja, also das Ding ist, ich habe das mal einen sehr cleveren Satz gehört. Das war in irgendeiner Vorschau, glaube ich. Das war, als Aubameyang noch da war, wer war da noch im Kader? Kolasinac und sowas in die Richtung, ja, so diese Generation. Da hieß es, Arsenal bezahlt immer noch Champions League Geld, hat aber nicht einmal Europa League Einnahmen. Das ist ein sehr, 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 sehr cleverer Satz gewesen. Und ich glaube, dass man davon irgendwo runter wollte. Das hat man ja auch gemerkt. Du hast David Luiz dann immer mal abgegeben. Du hast dich von einem Willian so schnell wie möglich getrennt. Du hast versucht, einen Aubameyang loszuwerden. Du hast einen Kolasinac weggegeben. Und hast wirklich gesagt, okay, wir nehmen jetzt kein Geld ein, aber wir zahlen wenigstens das Gehalt nicht mehr. Und da ist richtig was frei geworden. Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Und der zweite Faktor ist bei Bernd Leno einfach, das ist ein Torhüter, der Einser-Status hat, oder zumindest also Einser-Status haben kann, sagen wir mal so. Und du hast aber mit Ramsdale eine klare Nummer 1 vor ihm. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, also bei FIFA, ja, sage ich jetzt einfach mal, da habe ich gestern auch gerade dieses Beispiel, bei FIFA würdest du beide behalten. Und würdest sagen, cool, ich habe zwei gute Torhüter, das ist doch super. Für die habe ich nichts bezahlt, den ziehe ich so lange durch, bis der seine Karriere beendet, habe ich einen guten zweiten Torhüter. In echt funktioniert es halt aber nicht so. Weil Bernd Leno natürlich. Der hat eh gut die Klappe gehalten, echt. Also das muss man echt sagen, es war sehr professionell. Er hat
Ja.
nie was gesagt, aber er wird natürlich intern schon mal gesagt haben: Trainer, wie sieht's denn aus? Spiel ich. Und dann sagt er: Nee, Ramsdale ist die Nummer 1. Und dann wirst du sagen: Hey, Leute, da müssen wir uns was überlegen, weil ich bin Bernd Leno, ich will eigentlich nochmal vielleicht zur WM oder wollte da eigentlich mit. Ich wollte eigentlich vielleicht nochmal ein paar Turniere spielen oder wollte irgendwie so und so. Ich bin jetzt auch nicht in dem Alter, dass ich sagen kann: Ich bin jetzt die Nummer 2, sondern ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre gut drinnen. Dann gehe ich halt woanders hin. So, ist das denn möglich? Also, die werden den Druck schon irgendwo gespürt haben. Und als Trainer weißt du ja auch, wenn es ist klar, dass er ein Ram, dass Arteta ein Ramsdale-Mann ist, ja, also dass der sagt, hey, Ramsdale ist mein Nummer 1, dann wird Bernd Leno dir natürlich jetzt nicht gut gesonnen sein. Und dann, glaube ich, für die Kaderhygiene in Anführungszeichen, sagst du dann, komm, dann gehen wir den ab, wir sparen uns Geld, der macht keinen Ärger, wir holen da so einen Amerikaner, Matt Turner, der ist dann, der sieht das als nächste Chance, der wird dann seine 10 Spiele machen in der Europa League und im EFL Cup und dann passt das auch. Ich glaube, dass das so eine Mischung aus allem und damit sind sie, glaube ich, allen gerecht geworden. Du hast einen guten Verdiener weg, du hast den potenziellen Ärgerkandidaten, hat Bernd den noch nicht gemacht, nochmal Respekt, aber kann ja irgendwann mal sein, dass der im Winter sagt, Leute, also so geht's nicht. Der hat mir versprochen, ich kriege im EFL Cup 2 Einsätze, jetzt spielt wieder der Ramsdale oder das reicht mir jetzt nicht. Und dann gibt es wieder Diskussionen, der hält dann im EFL Cup gut, dann heißt ja, warum, der ist doch besser als der Ramsdale. Also ich kann mir das schon eine Welt vorstellen, wo es dann nochmal Ärger geben könnte und das hast du jetzt einfach weggewischt und hast sogar noch ein bisschen Geld gespart und hast Bernd Leno sogar noch die Möglichkeit gegeben zu sagen, du kannst Premier League spielen. So haben, glaube ich, alle Seiten gewonnen.
Ja, muss man auch sagen. Also Bernd Leno war ja auch immer leistungstechnisch auch immer da. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Also wenn er mal gespielt hat oder verletzungsbedingt reingerückt ist, wirklich Weltklasse teilweise. Also das auch da nochmal Respekt von unserer Stelle. Wie gesagt, völlig professionelle Haltung. Das kann man nicht anders sagen. Das Interview von Edu in der, ich glaube, vorangegangenen Woche oder davor ist dir wahrscheinlich parallel auch irgendwo mal über den Bildschirm geflattert. Ein Thema da war ja auch eben auf diese Transferabgänge bezogen, dass Edu gesagt hat, manchmal musst du halt auch Spieler in Anführungsstrichen abstoßen bei vielleicht schon fortgeschrittenem Alter, hohem Gehalt und einfach mal auch Verluste hinnehmen. Jetzt genau. Ist das in der Fanszene bei Arsenal so schon immer so ein neuralgischer Punkt gewesen, so nach dem Motto, verkaufen können wir nicht. Und wir lassen uns abspeisen mit geringeren Transfersummen. Bist du da eher bei Edu oder sagst du, okay, wir müssen auf Teufel komm raus eine Transfersumme generieren, koste es, was es wolle, oder mit Blick auf eine Weiterentwicklung muss man halt auch mal, sag ich mal, einen Hit einstecken. Wie bewertest du oder wie würdest du dann dich positionieren an der Stelle?
Ich zitiere einen Mann, der mich früh fußballerisch sehr geprägt hat. At Arsenal, we don't buy superstars, we make them. Wer hat das gesagt? Ein gewisser Arsene Wenger. Es war lange Zeit genau das Ding von Arsenal, Spieler zu kreieren, zu verkaufen. Samir Nasri, Adebayor, Clichy, Bakary Sagna, okay, das ist ablösefrei gegangen. Glaube ich zumindest, oder? Das ist ablösefrei gegangen. Auf jeden Fall Thierry Henry, Patrick Vieira und so weiter und so fort. Das war ja immer genau das, was sie gemacht haben. Es ist irgendwann einfach nicht mehr aufgegangen, das muss man sagen. Du hast irgendwann mal gesagt, okay, wir holen einen Pierre-Emerick Aubameyang mit 30 und hoffen dann, dass er besser wird. Du holst einen Willian, den holst du mit, wie alt war der, 34, 33?
Irgendwie schon weit über 30.
Ja, und hoffst, der wird besser. Du holst den Kolasinac, wo eigentlich alle gesagt haben, was willst du denn mit dem, der kann eigentlich das Arsenal-System nicht spielen. Du hast einfach die falschen Spieler geholt, darum geht's. Ich glaube es nicht, dass es irgendwie geht, Arsenal kann nicht verkaufen. Das, glaube ich, ist gar nicht das Problem. Arsenal hat einfach falsch eingekauft. Das ist das Ding, weil sie können nach wie vor verkaufen, weil, schau dir das mal an zum Beispiel, einen Saka könntest du innerhalb von 3 Sekunden verkaufen und du wärst reich. Du könntest den Smith Rowe innerhalb von 3 Sekunden verkaufen und wärst reich. Ramsdale, dasselbe, Ben White, da gibt's so viele Typen mittlerweile, die haben einen richtig guten, jungen Kern, mit denen du echt Geld verdienen könntest, die sie halt nicht verkaufen. Das ist ja gut, dass sie die nicht verkaufen müssen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Arsenal nicht verkaufen kann. Ich glaube einfach nur, dass sie nicht mehr kaufen können. Das ist das Problem. Ja, sie haben irgendwann einfach mal aufgehört, so diese jungen Spieler zu holen, die kurz einen Schritt davor sind, den nächsten Schritt zu gehen, sondern sie haben Spieler geholt, wo sie dachten, die bringen uns jetzt zurück in die Champions League, weil wir müssen nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Und das darfst du nicht machen, weil das einfach natürlich bei Arsenal nicht funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann sitzt du auf den Geldern, weil sie haben natürlich Typen wie Aubameyang gnadenlos überbezahlt, weil damals haben ja alle gesagt, warum geht der denn zu Arsenal? Die spielen nicht Champions League. Ja, klar, weil er natürlich mit Geld zugepflastert worden ist. Und deswegen ist er da hingegangen. Und das ist ja bei Willian dasselbe, der war ja schon woanders. Und trotzdem hat er gesagt, ich gehe zu Arsenal, weil sie ihn halt komplett tot bezahlt haben. Und das ist halt genau dieses Ding. Arsenal hat nicht das Problem, dass sie nicht verkaufen können. Sie haben das Problem, dass sie falsch eingekauft haben. David Luiz hätte ich mir gespart, Willian hätte ich mir gespart, Aubameyang ist jetzt somit, hast du nicht wissen können, weil der war wirklich klasse zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein wissen wir alle besser, sie hätten die Verlängerung nicht machen sollen, zumindest nicht zu dem Kurs, okay. Aber das ist halt eher so das Problem, dass sie halt einfach die falschen Spieler gekauft haben. Ich glaube nicht, dass Arsenal ein Problem hat mit Verkaufen. Das, glaube ich, wird jetzt langsam wieder kommen, dass diese Typen, so ein Tierney, den kannst du mit Sicherheit auch, kannst in ein paar Jahren, könntest du ihn fürs Doppelte verkaufen, als was du ihn eingekauft hast und so weiter und so fort. Das wird jetzt wieder kommen, indem, dass sie diese jungen Spieler kaufen und jetzt wieder so ein flashy Team sind, werden die mit Sicherheit wieder richtig gut verkaufen können. Das war wirklich bloß eine Phase, in der sie einfach gedacht haben, sie kaufen Superstars und machen sie nicht mehr.
Ja, also es liegt meines Erachtens auch eher an der Qualität, die sie quasi dann an den Markt bringen müssten zum Verkaufen.
Und für diesen Kurs halt. Ich meine, ist ja klar, wenn einer die Woche 200.000 verdient dann kommt natürlich ein Verein und sagt, ja, wir hätten den gerne, was verdient der denn? Ja, das können wir nicht bezahlen. Ja. Dann musst du halt sagen, komm, wir schenken euch den, dann können wir es irgendwie so in der Mischkalkulation machen. Ja, gut, dann gibt man halt her. Das kann funktionieren. Aber also, dass jemand einen Aubameyang für 50 Millionen kauft, das sehe ich jetzt nicht.
Naja, ist ein Teufelskreis. Dafür hat man jetzt, wie gesagt, auch wieder viele junge Spieler rangeführt und hat auch wieder einige im Petto, die vielleicht jetzt noch in ein Leihgeschäft gehen oder ähnliches, also wo du da halt auch wirkliches Potenzial noch in der Hinterhand hast. Okay, also können wir transfermäßig vom Kader her festhalten, Neuzugang würdest du dir noch wünschen in Gestalt von Thielemans, aber dann wäre der Kader für dich zumindestens erheblich konkurrenzfähiger, als er noch in der letzten Saison war, wo er ja eigentlich auch schon ganz gut funktioniert hat.
Ja, also wenn ich jetzt träumen darf, ja, also wirklich, wenn ich jetzt wirklich nur, ich bin bei FIFA und darf einfach nur Knöpfe drücken, dann würde ich Nicola Pepe verkaufen und würde mir dafür einen ordentlichen Außenstürmer holen. Das würde ich mir noch wünschen. Gut, also das heißt, ja. Ja, das ist ein Traum, ich weiß es, aber das hätte ich noch gerne. So, also diesen Rafinha, den sie ja unbedingt wollten, Pepe weg, Rafinha rein, das wäre wirklich, dann natürlich noch Thielemans dazu. Es ist natürlich geträumt, aber Arsenal hatte es ja vor. Und vielleicht, das zeigt uns ja, dass sie auch so denken. Das zeigt uns ja, dass sie auch noch einen Außenstürmer irgendwie, glaube ich, in Betracht ziehen, dass sie auch sehen, dass sie da vielleicht noch jemanden brauchen könnten. Wenn die das hätten, dann wäre es wirklich Wahnsinn. Weil, Nicola Pepe haben jetzt alle gemerkt, das wird halt nichts mehr auf diesem Niveau. Also, das ist auch ein anderer Typ, glaube ich, als sie sich damals vorgestellt hatten. Und schon gar nicht für dieses Geld. Ich sehe den manchmal ganz gerne und ich finde es auch traurig, dass es nicht funktioniert hat, weil ich habe den damals echt gern gesehen. Aber ich muss schon sagen, das wäre halt noch so Rafinha, aber erstmal Thielemans, das wäre wirklich das Wichtigere, weil dann steht die erste Elf ja. Dann steht die erste Elf und das ist das Wichtigste. Ich glaube, dann kannst du wirklich gut damit anfangen, in die Saison zu gehen.
Ja, PP ist sicherlich ein Thema für sich in dem Transferfenster oder allgemein. Wo würdest du denn vielleicht mal in der optimalen Welt mit Thielemans und einfach mal ohne Arsenal am Ende der Saison verorten. Was hältst du für realistisch? Edu hat ja gesagt, wir haben einen 5-Jahres-Plan. Champions League quasi für diese Saison ist im Endeffekt schon mehr als ausgerufen und steht ja groß geschrieben im Endeffekt über dieser Saison. Hältst du das für realistisch?
Theoretisch klar. Also wenn es so weitergeht, wenn die Entwicklung sich so weiterentwickelt, auf jeden Fall. Also ich habe letztes Jahr in einem Spiel mal gesagt, erstens, die Arsenal-Fans, glaube ich, haben sich seit Jahren nicht mehr so mit einem Team identifiziert wie mit diesem Team. Ja. Egal welches Ergebnis bei rauskam, am Ende des Tages haben alle gesagt, trotzdem ist die Mannschaft geil. Das muss man klar sagen. Die haben wirklich einen guten Kern, die sind alle ein Alter, die sind alle irgendwie auf einer Wellenlänge. So wirken die. Also ich kann das total, also das hat wirklich Spaß gemacht. Wenn du letzte Saison gesagt hast, wer war so das Team, das so vom Feeling her die positive Überraschung der Saison war, hätten, glaube ich, alle Arsenal gesagt. Weil die haben wirklich wieder Spaß gemacht, diese ganzen, ich sag mal, blöden Memes aus dem Internet, so Arsenal, hahaha, die sind alle weg. Die waren alle weg. Natürlich, am Schluss kamen die dann wieder, als sie die zwei Spiele da verloren haben, gegen Tottenham und Newcastle, aber im Grunde genommen war das sehr, sehr positiv. Und warum soll es nicht weitergehen? Die Spieler wie Smith Rowe werden besser, so Bukayo Saka, die werden alle nochmal einen Schritt machen. Gabriel Jesus kommt dazu, von dem halte ich viel. Dann kommt vielleicht noch ein Thielemans, dann haben die wirklich genau diese Positionen besetzt. Dann hoffe ich mal, dass ein Tierney gesund bleibt und so weiter und so fort. Warum sollen die nicht? Die machen alle einen Schritt, wenn Arteta diesen Schritt dann auch wirklich mitgeht oder wenn da wirklich was wächst. Dann kann ich mir viel vorstellen. Ich muss halt sagen, da hat Arsenal natürlich ein großes Problem innerhalb der Liga, weil Liverpool, City sind halt einfach eine Bank. Wir werden uns beide wahrscheinlich einig sein, dass wir die beiden nicht außerhalb der Top 4 haben. Das heißt, es sind zwei der vier Plätze schon mal besetzt.
Ja.
Dann muss man sagen, Tottenham hat super Business gemacht, waren schon Vierter, die werden sich nochmal verbessern unter Conte. Dann kommt dazu Chelsea. Tuchel ist immer gefährlich, das weiß man auch. Vielleicht tauschen Tottenham und Chelsea die Plätze, okay, aber also, sie werden sich mit mindestens zwei von diesen Teams streiten müssen um den vierten Platz. Und das ist halt dann die ganz große Frage. United habe ich jetzt nicht unbedingt dabei, aber Arsenal ist Top 5, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt halt schon auch eine Welt, in der sie halt Fünfter werden. Das gibt es halt schon auch, wenn halt die anderen es einen Schritt besser machen. Trotzdem muss man insgesamt sagen, ich bin sehr froh, dass Arsenal einfach diese Entwicklung weggemacht hat von, was wir gerade besprochen haben, sondern dass sie einfach sagen, hey, wir versuchen jetzt hier wieder was aufzubauen und wir haben einen Fünfjahresplan und keinen Einjahresplan. Das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr positiv. Ob das dann so ist und kommt und wie auch immer, das werden wir dann sehen. Aber ich bin sehr froh, dass da wirklich wieder an die Zukunft gedacht wird und nicht nur an morgen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, vieles wird auch davon abhängen, wie die WM im Endeffekt weggesteckt wird, Verletzungsthematiken bei den einzelnen Teams. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Faktor, der vieles in jegliche Richtung schwingen lassen kann, und den man halt auch nicht vorplanen kann in gewisser Weise. Obwohl da natürlich auch Teams mit breiterem Kader natürlich wieder auch vom Vorteil dann geprägt sein werden. Ja, vielleicht abschließend zur heutigen Ausgabe. Du hast gerade schon angesprochen, Identifikation der Fans mit dem Team, mit dem Trainerstab. Amazons All or Nothing. Arne, bist du ab morgen dabei?
Safe,
Ja.
safe, safe, safe. Also da waren so viele Geschichten drin, die will ich wieder sehen. Das ist absolut so, ja. Das ist absolut so. Also bin ich natürlich dabei, absolut klar. Aber ich habe die alle durchgezockt, weil ich bin da wirklich vielleicht auch anders als ihr natürlich logischerweise. Wahrscheinlich sitzt man da und denkt sich, oh cool. Und ich sehe endlich mal, keine Ahnung, Bukayo Saka duschen, keine Ahnung. Aber bei mir ist natürlich so, ich sitze da natürlich mit Zettel und Stift, ja, und schreibe dann, für mich ist es Job. Weil
Ja.
natürlich, ich habe zum Beispiel bei Tottenham so viele Sachen mitgeschrieben. Ach so, Mourinho kam rein und hat gesagt, der und der ist der Leader. Aha, verstehe. Mourinho hat gesagt, das und das fehlt, der Einzige macht der, das und das macht es der und der. Aha, verstehe. Das sind natürlich Sachen, da sitzt du natürlich als Kommentator da und sitzt ja, ah, so tickt die Mannschaft. Und deswegen ist es für mich allein schon beruflich unabdingbar, aber als Fußballfan brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also das sind so Dinge, die schaue ich mir wahrscheinlich fünfmal an, weil ich es einfach halt, ich bin einfach, also ich komme aus der Zeit als Kind oder so, da hätte ich davon geträumt, die mal so zu sehen, weil das war damals undenkbar. Da hat sich ja eh so viel geöffnet. Und deswegen absolutes Muss, absolutes Muss.
Ja, absolut. Also wir fiebern dem auch schon entgegen. Ein paar Trailer gab es ja schon, unter anderem ja auch mit einer Kabinenansprache von Mikel Arteta, glaube ich, nach den ersten drei Saisonniederlagen in der letzten Saison. Also ich glaube, das ist schon auch für uns, die ja eigentlich versuchen, so viel wie möglich irgendwie über den Verein aufzusaugen oder irgendwie zu kommunizieren, auch schon interessant, einfach mal hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wie tickt so ein Verein, wie läuft das Ganze. Ich habe jetzt auch noch gesehen, diese Aktion mit den Lautsprechern, wo man Anfield simuliert hat, ne? Also das ist einfach geil. Und ich glaube, da gebe ich dir recht, da ist man, das kann man mehrfach gucken und wird man immer irgendwas anderes noch entdecken, wo man da denkt, ach, wie geil ist das denn? Und natürlich auch mit irgendwelchen witzigen Geschichten oder irgendwelchen Hahnenkämpfen irgendwie auf dem Platz. Das soll ja auch da mit enthalten sein. Also das wird definitiv ein Must-Watch im Endeffekt ab morgen werden. Die ersten drei Ausgaben ja morgen und die zweiten drei dann am nächste Woche Donnerstag. Also für alle, die das noch nicht auf dem Schirm haben, Amazon Prime, All or Nothing mit Arsenal, das wird richtig gut. Ja, wie sieht jetzt dein Fahrplan jetzt aus? Vielleicht noch einfach abgerundet, vielleicht zu dieser Episode im Crystal Palace hast du am Freitagabend,
Ja.
da Yogi dann im Endeffekt live und in Action hören. Und wie geht es dann weiter in der Saison? Schon ein bisschen was man so vorwegnehmen kann, wo du an Einsatzzeiten hast.
Ja, also erstmal, weil wir natürlich Amazon Prime hatten, das läuft natürlich bei Sky, ja.
Ja, natürlich. Okay, sorry, da habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das läuft bei
Ja,
Sky. Ich dachte,
dafür bin
das
ich
wäre allen
Profi.
bekannt.
Dafür bin ich Profi, dafür bin ich da.
Alles gut.
Ja, also ich habe am ich durfte es mir tatsächlich aussuchen. Also da, mein Chef hat zu mir gesagt, gute Leistungen der letzten Saison, und der hat mir schon ein paar Gutes gegeben, unter anderem zum Beispiel das North London Derby durfte ich mir auch aussuchen. Das war wirklich so, hey, Ich würde ganz gerne mal noch London Derby machen. Das war als Kind immer ein Traum. Ja, okay, kriegst du diese Saison. Hey, cool. Und der hat wieder zu mir gesagt, hey, gute Leistung. Du darfst dir aussuchen, welche Spiele du am ersten Spieltag machen willst. Und ich so, hä, wie? Ja, alle Spiele. Ich so, ja, darfst du alle aussuchen. Und dann habe ich gesagt, ich will bitte das erste Spiel gleich machen. Ganz klar. Also das wäre, da wäre ich ja doof gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Also die Saison eröffnen. Und dann habe ich gesagt, Fulham ist zurück gegen Liverpool. Ist schon auch geil. Will ich auch machen. Das heißt, ich habe die ersten beiden Spiele der Saison. Also ich habe Freitagabend, Samstagmittag gleich Fulham gegen Liverpool und dann am Sonntag, da habe ich dann gesagt, pass auf, wir machen es jetzt umgekehrt, du darfst dir was aussuchen, was du von mir willst, dass ich mache, wo ich dir helfen kann und deswegen mache ich, jetzt weiß ich gar nicht, Leicester gegen, was ist das mal, ich glaube Brentford oder so, ich glaube Leicester gegen Brentford spielt noch, das habe ich dann auch quasi, das sind die Spiele, die, nee, Leicester gegen Brentford, genau, die drei Spiele mache ich am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag, das weiß ich auch schon tatsächlich, da mache ich am Samstag Manchester City. Am Sonntag habe ich Geburtstag, da habe ich frei, habe ich mir ausbedungen, weil das sind zwei Spiele, wo ich gesagt habe, also ein Spiel, glaube ich, da wäre ich gar nicht in Frage gekommen, weil es Match of the Week ist, das macht ja Florian Schmidt-Sommerfeld. Und das zweite Spiel, ich sage, bitte lass es an mir vorübergehen, dann habe ich mal einen Geburtstag und am Montag mache ich dann Liverpool. Das heißt, das ist mein Fahrplan für die ersten zwei Wochen.
Hört sich nach viel Arbeit an, aber nach geiler Arbeit.
Absolut.
Das ist super. Ja, wie gesagt, Sky hast du gerade schon erwähnt. Wie gesagt, ich hatte gedacht, das ist allen unseren Hörern bekannt, aber wir können das gerne nochmal sagen. Premier League gibt es nur auf Sky.
Absolut.
Ja, genau. Ja, es ist super. Auch von unserer Seite können wir das, was du quasi von oben bekommen hast, nur bestätigen. Hat uns echt gut gefallen letzte Saison mit der Premier League, die du begleitet hast, die Spiele. Das ist echt immer fundiert, also da merkt man, dass ihr da wirklich im Thema seid, dass ihr da auch Herzblut für habt und ja, das haben wir euch, glaube ich, auch schon oft gesagt, aber es ist einfach
gut. Und
das ist das, was für uns im Endeffekt wichtig ist, für diejenigen, die das, ich sag mal, nicht nur einmal irgendwie beim Durchseppen gucken, weil sie sagen, ach, ist ja Premier League, muss man ja mal schauen, spricht ja jeder drüber, ne? Oder ach ja, Klopp, ja. Ist ja Premier League. Ne, sondern wirklich die wirklich da drin sind in der Materie, die irgendwie einfach wirklich für den Verein brennen, ob es jetzt Arsenal ist oder welcher Verein auch immer, da gibt es wirklich genug Fanbase hier in Deutschland, die da wirklich echt heiß hinterher ist und die sind wirklich dankbar für solche Sachen, die ihr dann da macht, auch für die Podcast-Themen und alles. Also wirklich auf unserer Seite gerne immer weiter so, das ist absolut, absolut gewünscht und damit begeistert ihr die Leute. Also von daher immer so weitermachen.
Vielen Dank, also es ist wirklich eine große Ehre, weil genau das ist das, was ich immer sage, wenn auch Leute mich privat fragen oder so, das ist ja genau das Ding, zum Beispiel du, ja, gutes Beispiel, ich nehme jetzt dich mal stellvertretend für alle Hörer, du beschäftigst dich mit einem Verein, weil du liebst den FC Arsenal, Punkt. Das Ding ist aber, ich sollte dir am besten, wenn es irgendwie geht, am Samstagmittag etwas erzählen, was du noch nicht wusstest oder eine Einschätzung treffen, die du vielleicht noch nicht wusstest oder zumindest die du so noch nicht gehört hast oder vielleicht sagst, hat er vielleicht recht und das ist halt die Aufgabe. Und dafür machen wir den Job und dafür werden wir bezahlt. Und dass dann jemand sagt, hey, du sagst nicht einfach nur Mikel Arteta der Spanier, sondern du sagst, hey, das ist eine Einschätzung dahinter, die können wir teilen. Die ist manchmal vielleicht auch hart, weil du halt sagst, Arsenal macht das jetzt gerade nicht so gut, passt mir eigentlich gerade nicht, dass es nicht so gut machen, aber du hast trotzdem recht. Das ist das, wofür man es macht. Und da ist auch wirklich Herzblut dahinter und das ist auch wirklich eine Aufgabe und das ist auch wirklich eine Verantwortung, weil ich habe als Kind das genauso gesehen. Ja, wir haben auch Kommentatoren gehört, wo ich mir manchmal dachte, hä, das ist doch gar nicht so. Und deswegen versuche ich schon da irgendwie ranzukommen mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Das wirst du nie erreichen, ist ganz klar. Aber du versuchst natürlich allem so gerecht zu werden, wie es irgendwie geht. Und ich nehme den Job verdammt ernst. Ich sitze jetzt wirklich morgen in der Früh hinsetzen und werde einfach bis zum Spiel durcharbeiten, weil du liest halt viel, du telefonierst viel mit Leuten, du versuchst dann wirklich einfach logischerweise ein Bild zu zeichnen von einer Mannschaft und das musst du aber halt für Arsenal genauso wie für Leicester, weil es gibt einen Leicester-Fan da draußen auch, der sagt, hey, du hast, was redest du da? Und das ist halt wirklich die Aufgabe und da sagt natürlich der ein oder andere, ja, die reden da ein bisschen über Fußball, aber das ist halt wirklich ein Fulltime-Job, das ist so.
Absolut, absolut. Und da muss so wirklich auch viel Arbeit muss da reingesteckt werden. Das denke ich, das sehen wir auch und bei uns auch in der Community auf jeden Fall. Jui, es hat wie immer mega Spaß gemacht, wieder mit dir über die Premier League, über Arsenal zu sprechen. Danke, dass du heute da warst und mit uns quasi die Saison einleitest. Ich denke, wir hören uns unterhalb der Saison vielleicht nochmal wieder, wenn es bei dir passt, um vielleicht mal ein Zwischenfazit zu ziehen und zu gucken, wo ist das, was wir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen prognostiziert haben oder in die Glaskugel geguckt haben, dann im Endeffekt am Ende rausgekommen. Lagen wir alle falsch, lagen wir alle richtig oder irgendwo die Wahrheit in der Mitte, wie es so oft ist. Ich wünsche dir erstmal auf jeden Fall einen richtig guten Saisonstart, eine super Saison und ich habe keine Zweifel, dass ihr das Ding wieder rockt auf jeder Ebene, auch mit deinem Bruder. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns am Freitag.
Jederzeit wieder und vielen, vielen Dank und liebe Grüße an alle Premier League Fans und alle Arsenal Fans. Schöne Saison euch.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.